Hallo und herzlich willkommen zu meinem Homöopathie-Podcast. Mein Name ist Marvin Zander und ich freue mich darauf, dir diese alternative Heilmethode näher bringen zu dürfen. Ich werde dir die Hintergründe und Grundlagen leicht verständlich erklären, von meinen Erfahrungen und Erkenntnissen berichten und dir ermöglichen, alle Bereiche dieser ganzheitlich wirkenden Therapie kennenzulernen. Ich freue mich, dass du dabei bist und wünsche dir viele Erkenntnisse bei der heutigen Episode. Hallo und einen wunderschönen guten Tag. Schön, bist du wieder dabei. Heute sprechen wir über Übelkeit und Erbrechen und was die Homöopathie dazu beitragen kann. Und heute gibt es auch ein bisschen Werbung. Mal wieder in eigener Sache. Genau, wer das nicht hören will, es gibt einfach ein bisschen vor und schaut, wann der Inhalt losgeht. Aber ich weiß nicht, ob ihr es schon gesehen habt. Ich habe jetzt ja eine eigene Webseite für den Podcast. Und da würde ich einmal ganz kurz durchgehen, was man dort alles finden kann. Weil manchmal sind so Websites ja vielleicht auch nicht so ganz intuitiv strukturiert. Also ich habe es natürlich jetzt so gemacht, wie es für mich logisch ist. Aber das habe ich dann gemerkt, wenn man es anderen zeigt, das ist jetzt anderen nicht unbedingt auch logisch. Genau, also vielleicht erstmal das Wichtigste. Es gibt natürlich dort eine Seite über den Podcast. Und dort kann man auf der Homepage nicht nur natürlich den Podcast hören. Auch gibt es verschiedene Verlinkungen, wo man den noch hören kann. Sondern es gibt auch eine ganz interessante Sache, nämlich man kann sein Wunsch-Podcast-Thema eingeben. Man kann dort zum Beispiel auch Bescheid sagen, wenn man Interviewpartner werden möchte oder was Spannendes zu erzählen hat oder sonst wie Fragen an den Podcast hat oder ein Thema, über das ich gerne mal eine Podcast-Episode machen soll, kann man dort rein tippen. Und da freue ich mich immer sehr drüber, weil ich mag den Podcast ja auch so weiterentwickeln, dass er euch gefällt. Also was immer euch interessiert zum Thema Homöopathie oder welchen Interviewgast ihr gerne mal hören würdet, schreibt mich doch gerne an. Dann gibt es eine Seite, wo man, also einen Bereich, wo man den Podcast finanziell unterstützen kann. Das machen ja viele Leute regelmäßig, da freue ich mich immer sehr und das fließt in die Weiterentwicklung des Podcasts oder in andere Homöopathieprojekte. Und da bin ich immer sehr, sehr dankbar für all die großzügigen Menschen, denen der Podcast offensichtlich wirklich auch sehr gut gefällt. Dann gibt es verschiedene Vorträge mit Gruppenangeboten. Also da sind einmal die Vorträge für Laien, über das ich jetzt gleich auch noch reden werde. Dort habe ich ein ganzes Jahresprogramm. Bis am Ende des Jahres Oktober gibt es noch spannende Vorträge. Weiß nicht, ob ihr die schon gesehen habt. Der nächste ist ein sicher sehr interessanter Vortrag, Homöopathie bei Jugendlichen, Pubertät und Schule. Dann kommt im Juni nochmal ein Vortrag über Sommerbeschwerden. Dort gehen wir so die typischen Arzneimittel durch. Das ist ein Hausapothekenvortrag, wo ich euch die Arzneimittel beibringe. Dann Familie und Partnerschaft, ein ganz wichtiger Vortrag, auch meiner Lieblingsvorträge. Da freue ich mich schon sehr drauf. Und dann ein sehr interessanter Vortrag, denke ich, ist über Prävention. Im Oktober dann. Genau, der nächste, der jetzt stattfindet, darüber werde ich gleich reden, ist am 28.04. Also so grob in 2 Wochen. Das geht eben über Übelkeit und Erbrechen. Ein sehr geschmacksvolles Thema. Immer wichtig, solche Podcast-Episoden kurz vor Mittag zu hören, dann kommen sie richtig in Stimmung. So. Und in den Hausapotheken-Vorträgen, da bringe ich euch ja die typischen Arzneimittel bei. Genau, die bei Übelkeit und Erbrechen im akuten Bereich sind. Dann gibt es für Therapeuten und Studenten gibt es die Supervisionsgruppe. Die ist ein bisschen abgegradet worden, ist aber inhaltlich immer noch so ziemlich dasselbe, weil es jetzt ein Gruppenmentorat ist. Ich bin neu Mentor für das Modul M7. Wir haben in der Schweiz so ein Modul, habe ich aber schon gesprochen drüber. Glaube ich zumindest. Ja. Wenn nicht, könnt ihr gern fragen, dann erzähle ich darüber noch mehr, falls wen das interessiert. Aber es ist vielleicht nicht so ein Podcast-Thema. Und da gibt es so eine genannte Gruppenmentorate, die da stattfinden. Dort mache ich sehr individuell für die jeweiligen Interessen von den Leuten. Die können dort Fragen stellen, Fälle bringen. Oder manchmal machen wir auch, dass wir gewisse Arzneimittel nochmal besprechen. Also es ist eigentlich ein sehr bunter Abend, wo immer so verschiedene Themen von Grundlagen bis zu komplizierten Fallverläufen besprochen werden. Das findet zweimal im Monat statt. Dann habe ich auch Einzelangebote. Also einmal dieses Mentorat ist eben eine 1:1-Betreuung von einem Mentor mit einem, der die Schule abgeschlossen hat und jetzt 2 Jahre im Mentorat ist, um sich dann auf die höhere Fachprüfung vorzubereiten. Dort unterstütze ich eigentlich den gesamten Bereich, also ich unterstütze beim Mentorat. Das heißt, ich helfe bei allen Sachen, die die Praxis und den Inhalt betreffen, unterstütze dort, biete aber auch da in dem Rahmen auch Einzelcoachings an, auch vielleicht für Leute, die nicht mehr im Mentorat sind und gern gefühlt in ihre Praxis läuft nicht so gut. Was könnte ich denn da machen? Da haben wir sehr viele tolle Tools, Tipps und Tricks gelernt im Mentoratskurs. Wie kann man die Leute voranbringen in ihren Themen? Wie kann man auch vor allen Dingen erstmal aufdecken, wo die Themen sind? Dann biete ich auch noch Einzelcoachings an im Bereich Supervision. Genau. Dann gibt es einen Veranstaltungskalender, kann man sich so ein bisschen durchklicken. Das wird in Zukunft auch noch wachsen. Da werden dann vielleicht auch Familienaufstellungstermine oder Sachen, die sonst die Praxis betreffen, nur drinstehen. Oder auch so Kursangebote. Es wird irgendwann so Kurse geben. Selbstorganisationskurs habe ich überlegt, weil viele Leute mir immer schreiben, wie schaffst du eigentlich all das gleichzeitig zu machen? Du musst ja mega sein in Selbstorganisation. genau. Aber wenn ich dann, das wurde ein paar Mal schon angefragt, kannst du nicht einen Kurs dafür geben, wie man das hinkriegt? Ja, genau. Also im Adventskalender, sage ich schon. Also im Veranstaltungskalender immer mal wieder reinschauen. Was es bald noch geben wird, es wird einen Blog geben für Homöopathieartikel auf der Seite. Es gibt schon eine E-Learning-Plattform, die aber noch nicht so richtig läuft. Da werde ich dann Kurse und Vorträge auch dann irgendwann sozusagen Video on Demand, heißt es ja, ne? Dann kann man es im eigenen Rahmen schauen. Da haben wir mal Zeit, das ist ja sehr modern. Ich habe das alles eigentlich nicht so gern, ehrlich gesagt. Ich habe am liebsten immer noch live mit Menschen. Aber ich glaube, wenn man zu lange Podcast aufnimmt, dann gewöhnt man sich auch dran, dass eh keiner zuhört. Also in dem Moment, wo man was sagt, ne? So wahrscheinlich ist es der logische Schritt, das auch dann nachher in Videoform zu machen. Gut, das mal zu dem, habe ich auch mal drüber gesprochen, ist das erledigt. Ah ja, genau, vielleicht soll ich noch sagen, die Seite heißt Marvin Zander, alles klein und zusammengeschrieben.ch, solltet ihr aber auch in den Shownotes finden. Gut, so. Jetzt noch kleiner Auftakt und dann geht's los. Eben am 28.04., also in 2 Wochen, ist der Vortrag online, respektive der kann auch offline besucht werden, also ist ein Hybrid-Vortrag. Wer sagt, er möchte eigentlich lieber vorbeikommen, ist auch herzlich eingeladen, kann das offline mit mir zusammen genießen, über Übelkeit unterbrechen. Das ist eben ein Hausapotheken-Vortrag, das heißt, ich bringe euch dort die Arzneien bei, die im Akuten sind. Und die Episode gilt so ein bisschen als Auftakt für das und soll ein bisschen Lust machen, dann mit mir noch in die Arzneimittel einzutauchen, dass man sie nachher mit der eigenen Hausapotheke daheim sehr, sehr gut behandeln kann. Grundsätzlich, jetzt geht's los, also alle, die bisher geskippt haben, es geht weiter, juhu, wir reden wieder über Homöopathie, yay, let's go. Warum mache ich diese Vorträge mit den Hausapotheken und sage auf der anderen Seite, dass ich aber empfehle, sich nicht selber zu behandeln? Also ich finde immer wieder erstaunlich, mit welcher breiten Brust Laien daheim aus der Hausapotheke Arzneien verordnen, wenn sie ja von allen klassisch ausgebildeten Homöopathen hören, dass nicht mal die klassischen Homöopathen sich akut selber behandeln. Mag einige geben, die das machen, empfohlen wird es nicht. Also bei uns in der Schule ist ganz klar, Selbstverhandlungsverbot. Ich weiß, dass da auch andere Schulen das anders handhaben. Das ist auch in Ordnung. Das soll ja wie immer gar keine Bewertung sein. Aber es hat natürlich einen Grund. Ne? Wenn jemand wie ein Stefan Bauer, der 30 Jahre lang Berufserfahrung hat und extrem gut ausgebildet, einer der besten Homöopathen, die ich kenne, wenn der sich nicht selber am Akuten behandelt, dann muss das einen Grund haben. Ne? Und das muss ja also ich bin erstaunt, dass das bei Laien keinen Eindruck hinterlässt, oder? Diese Tatsache. Also wenn ich zum Beispiel hören würde, also jemand, der seit 30 Jahren Computer zusammenschraubt für andere, würde seinen eigenen Computer niemals selber machen, es würde ja immer jemand anders geben, würde ich denken, okay, ich sollte also selber an meinem Computer nicht rumschrauben, wenn der es selber nicht macht. Oder man wird es von einem Automechaniker hören, sagt, ja, okay, fremde Autos geht, aber bei meinem einen Auto, da lasse ich lieber jemand anders ran. Denn wenn ich das hören würde, dann denke ich, würde ich ja nie auf die Idee kommen zu sagen, ach komm, ich kann das. Ich habe zwar keine 30 Jahre Berufserfahrung, aber gib ihm. So. Aber es hat mich immer wieder erstaunt. Also die Leute dann bei mir anrufen, gerade wenn sie nicht bei mir Patient sind, sehe ich das öfter, dass die Leute dann schon 3, 4, 5 Arzneien gegeben haben, wo ich denke, ich verstehe das, oder? Ich will da ja niemandem was unterstellen. Ich meine, da kann man auch fragen, ist dir jemand geizig? Oder hat der vielleicht auch kein Geld zum Anrufen? Oder hat der Gefühl, er kann eh alles besser? Ne? Aber meistens ist es ja so, dass die Leute dann eben das nachts machen, ne? Wo sie auch niemanden erreichen, wo der Notverdienst, also unserer ist ja auch nicht in der Nacht, so dass ich eben diese Hausapothekenvorträge wirklich aus dem Grund beibringe für die akute Behandlung, wenn ich niemanden erreichen kann. Ne? Es ist natürlich auch so, dass vielleicht nochmal vorweggenommen, dass auch nicht jede akute Erkrankung ein Arzneimittel braucht. Ich habe es gerade heute wieder im Notfalldienst gesehen. Ja, mein Kind hatte dies und das und das und ich habe dann gleich das und das gegeben. Ha, jetzt ist das Fieber endlich runter, aber jetzt hat er so gelben Schnupfen und das und dies. Also Fieber unterdrückt mit Homöopathie geht immer noch hervorragend. Und dann geht die Krankheit natürlich weiter. Ob ich jetzt ein Fieberzäpfchen gebe oder falsch angewendetes Aconitum, spielt dabei tatsächlich keine Rolle. Auch wenn die Leute das nicht glauben wollen, es ist so. Das heißt, akute Selbstbehandlung ist vor allen Dingen dann indiziert, wenn es auch akut ist. Und deshalb starten wir da mit dem Inhalt jetzt nochmal, was ganz, ganz wichtig ist zu unterscheiden, was ist denn überhaupt akut und was ist chronisch. Das ist eben in der Homöopathie etwas differenzierter zu betrachten, als das vielleicht in der herkömmlichen Medizin der Fall ist. Also, Symptome, die jetzt da sind, sind in den seltensten Fällen akut. Ne? Das Kind hat jetzt Fieber, plötzlich gekommen in der Nacht, 24 Uhr, mega hohes Fieber, ist in den seltensten Fällen akut bei Kindern. In der Regel ist es sogenannt chronisch rezidivierend, das heißt, es kommt immer wieder. Wenn das jetzt einmal im Jahr ist, dann zählt es zu den tatsächlich klassischen akuten Erkrankungen oder, ganz wichtig, es gibt einen akuten Auslöser dazu. Das gibt es nämlich oft auch nicht. Also wann immer die Leute bei mir im Notfalldienst anrufen, ist es eigentlich so, dass, ich würde sagen, 80% der Leute gar keine akute Beschwerde haben, sondern eine chronisch rezidivierende, eine immer wiederkehrende Sache. Ja, mein Kind hat diesen Winter das dritte Mal Ohrenschmerzen. Ist keine akute Erkrankung. Und wenn ich dann mit den Arzneien aus der Hausapotheke arbeite, die ja gemacht sind für akute Sachen, dann unterdrücke ich das. Das heißt, wenn euer Kind immer wieder Fieber hat oder immer wieder Erbrechen, um mal beim Thema zu bleiben, ist das keine akute Erkrankung. Es hat jetzt Symptome, ne? Aber es ist nicht akut. Das muss man unterscheiden. Und die Arzneimittel aus der Hausapotheke, also keine Ahnung, was ihr für Hausapotheken habt, aber wenn man hier so die gängigen in der Schweiz nimmt, die Omeda-Apotheke, die von der SRI, oder es gibt noch eine, die recht gängig ist, glaube ich, von Similasan, da sind Akutarzneien drin für akute Probleme. Genau. Und ich wiederhole nochmals, dass es nachher eine akute Erkrankung ist, braucht zwei Dinge. Das erste, es muss tatsächlich akut sein, also es darf nicht ständig vorgekommen sein in den letzten Monaten. Mein Kind ist immer wieder verschnupft, ist keine akute Krankheit. Und es braucht für eine akute Situation auch einen akuten Auslöser. Das kommt nicht vom Himmel. Wann immer ihr das Gefühl habt, komisch, es war überhaupt nichts die letzten Tage, plötzlich ist das Kind kriegt, ah, es hat sich wahrscheinlich irgendwo angesteckt. So. Believe me, das ist keine akute Erkrankung. Ganz 100% nicht. Natürlich kann es sein, dass man einen Auslöser verpasst hat, dass es dich ermöglicht, dass man nachher mit dem Homöopathen das bespricht und feststellt, aha, es gab doch das oder dies oder jenes. Ne? Aber in den meisten Fällen ist das eine chronische Sache. Zum Beispiel, nehmen wir an, jemand hat über 3, 4 Monate mega Stress im Geschäft. Also am finanziellen Ruin vorbeigeschlittert und dann hat noch ein Mitarbeiter gekündigt in der Hochzeit und ich habe noch Stress daheim mit einem Kind, das war ständig krank und wir mussten noch andauernd in Quarantäne wegen Corona oder sowas, ne? Und jetzt kriegt er eine Magen-Darm-Grippe als Folge von 3-monatigem Stress. Es ist nicht eine akute Erkrankung. Der hat chronischen Stress und der Körper macht jetzt ein Ventil. Und wenn wir dieses Ventil schnell mit Nux Vomica zumachen, dann ist derjenige nachher viel, viel schlimmer krank als vorher. Ich will natürlich auch niemandem Angst machen. Es ist ja nicht so, dass wir mit der Homöopathie versuchen, den Leuten die ganze Zeit zu sagen, was sie alles nicht dürfen. Aber Homöopathie ist aus meiner Sicht, obwohl, ist eigentlich widersprüchlich, ne? Das ist ein sehr tuberkularer Anteil in Homöopathie. Die Homöopathie überlebt wegen den Patienten, den Laien und den Anwender. Es lebt eigentlich wegen euch, die zuhören. Ohne euch gibt es überhaupt keine Homöopathie. Und trotzdem ist Homöopathie, je länger ich das mache, überhaupt nicht für die Selbstanwendung geeignet. Also in keinem Bereich ist das wirklich eine gute Sache zum Selbst, außer die Verletzungen. Alles andere ist Spiel mit dem Feuer im Prinzip. Ich meine, es ist nicht so, dass dann sofort alle Leute gerade sterben, nur weil sie mal ein bisschen Magen-Darm unterdrückt haben. Ne? Dann wäre das ja wirklich eine gefährliche Medizin, oder? Aber wenn wir nicht genau wissen, was wir da machen, einfach irgendwas zu geben und der Meinung sein, das würde jetzt helfen, dann ist das natürlich so, dass wir uns der Tragweite dessen, was wir machen, gar nicht bewusst sind. Und das ist auf eine andere Art und Weise gefährlich, weil wir mit den Arzneien dann etwas in dem Sinne vielleicht sogar unterdrücken, was sich vielleicht erst Monate oder Jahre später zeigt. Und natürlich, dann für den Laien ist das ja gar kein Zusammenhang. Ne? Wenn ich jetzt Stress, Magen-Darm, er bricht und hat Durchfall, also endlich erleichtert er sich. Man fragt dann, ja, wie ist es denn jetzt mit dem Stress? Ja, ich bin so müde, aber jetzt im Moment geht's mit dem Stress. Dann behandelt man das nicht. Warum nicht? Ne? Warum behandelt man das nicht? Weil man ein höheres Ziel verfolgt mit der Homöopathie und mit dem Patienten. Natürlich kann man jetzt Nux Vomica geben. Aber was ist passiert nach dem Fall? Das ist ein echter Fall. Ne? Was ist passiert nach dem Nux Vomica? Ist, dass der Erbrechen und Durchfall schön aufgehört hat. Alle sind happy. Ne? Irgendein Homöopath kriegt dann vielleicht sogar Blumen. Danach ist er ins Burnout gefallen. Wenn man das nicht über Jahre studiert hat und immer wieder gesehen hat in der Praxis, dass es diese Zusammenhänge gibt, dann kann man sagen, ja, das hätte gar keinen Zusammenhang, er wäre auch so in Burnout gekommen. Ja, das ist natürlich durchaus möglich, weiß ich auch nicht. Aber wenn man das x-mal gesehen hat und nicht nur einmal, dann ist es irgendwann nicht mehr nur eine Möglichkeit, ne, sondern dann ist es etwas sehr Wahrscheinliches und der Beweis ist gekommen bei dem Fall, der kommt dann auch immer. Nach dem Mittel, was ich ihm fürs Burnout gegeben habe, ist der Durchfall wiedergekommen. Und dann ist es wie so ein Sicherheitsgarantieschein, wo die Post vorbeibringt und sagt, oh, das war eine Unterdrückung, sorry. Nicht mich falsch verstehen, das ist natürlich von jedem, der das Mittel gibt, vor allem seinen Kindern, um das Fieber zu senken, ist es ja nicht böse gemeint. Und natürlich wollen die Eltern dem Kind nichts Böses. Und sie haben ja auch keine 10-jährigen Erfahrungen, wo sie Fälle gesehen haben, wie das aussieht, wenn man eine Unterdrückung gemacht hat bei einem Kind. Oder was die Folgen da sind. Ihnen ist ja auch nicht bewusst, dass sie jetzt x-mal das Fieber gesenkt haben. Dann gab es eine Bronchitis-Phase, die hat damit ja scheinbar nichts zu tun. Jetzt die Bronchitis-Phase haben sie endlich weginhaliert. Jetzt kommt dann Heuschnupfen und Asthma-Symptomatik. Das ist ja den Laien oft auch gar nicht bewusst, dass sie das je nachdem mit Homöopathie sogar selber erzeugt haben, die schwere chronische Erkrankung. Und das ist auch nicht immer so. Also es gibt auch genug Fälle, da hat das mit Unterdrückung überhaupt nichts zu tun. Ne? Man kann auch eine schwere chronische Krankheit haben als Folge von Trauer. Also nicht alle Krankheiten sind wegen der Unterdrückung. Und es ist erstaunlich, auch nicht jedes unterdrückte Fieber führt zu einer Unterdrückung tatsächlich. Ne? Auch das bleibt individuell. So kann es auch viele geben, die sagen, also bei mir mit der Selbstbehandlung läuft 1A. Trotzdem lohnt es sich, die Regeln der Homöopathie, die ja 250 Jahre sich nicht geändert haben, das ist einerseits kann man uns das vorwerfen, auf der anderen Seite ist es aber auch sehr verlässlich, weil die Homöopathie sich in den Grundzügen nicht geändert hat. Eine akute Krankheit ist nicht das Wiederauftreten immer wiederkehrender Sachen. Das ist einfach eine Definition, die wahrscheinlich in keinem Bereich der Homöopathie sich geändert hat. Außer man wendet Homöopathie medizinisch an. Dann geht es aber auch nicht um Heilung, dann geht es um Symptome verschwinden zu lassen. So. Das war jetzt ein bisschen emotional, gell? Aber es ist ein wichtiges Thema. Ich habe im Moment so viele Unterdrückungen mit homöopathischen Mitteln, dass ich manchmal denke, was wir da anders machen können, dass wir da irgendwie den Patienten das verständlich beibringen können, dass das nicht ein besser ist, ne, ein Fieberzäpfchen zu geben oder Aconitum falsch zu verschreiben. Je nachdem, wenn man sich überlegt, Aconitum ist ja eine Informationsmedizin und bringt eine Information in eine Lebensenergie, wo wir ja nicht mal so genau Bescheid wissen, was genau die alles nachher mit der Information macht. Dann ist je nachdem sogar eine Fehlbehandlung mit einem homöopathischen Mittel vielleicht sogar folgenschwerer. Ja. Das ist wahrscheinlich auch individuell. Genau. Also. Ja, aber das ist mir wirklich wichtig. Weil was mir oft, also ich versuche nochmal zu sagen, was mich so stört daran. Was mich stört daran ist, dass nachher der Ruf von Homöopathie leidet. Und der ist ja nun wirklich schon angeschlagen genug. Und viele Leute, die geben ja dann Arzneien, einfach zum Beispiel, weil sie gehört haben, Nuxomica ist gut bei Magen-Darm-Grippe, dann geben sie das einfach und haben natürlich keinen Erfolg, weil sie es nicht individuell ausgewählt haben. Und dann geben sie Homöopathie der Schuld und sitzen dann bei Böhmermann oder bei all den Leuten, die sich da oder die Comedy-Veranstaltungen klatschen, wenn Homöopathie-Witze gemacht werden. Ja, ich habe es erfahren, bei mir hat das auch nicht gewirkt. Wo ich, wenn ich den Fall dann einzeln auseinandernehme, immer sagen kann, warum es nicht gewirkt hat, weil es ja gar nicht ähnlich verschrieben worden ist. Gut. Wahrscheinlich die hier zuhören, trifft ja eh immer die Falschen, wenn man solche Sachen erklärt. Aber wenn Therapeuten und Studenten zuhören, bitte brieft eure Patienten dahingehend gut, weil sonst spielt ihr nämlich auch selber mit euren Patienten Ping-Pong. Ich habe so ein paar Patienten, ganz selten, die dann immer wieder was selber dazwischen geben und dann versuche ich ihnen immer zu zeigen, schauen Sie, jetzt haben wir wieder Ping-Pong gespielt, ne, bis das klar ist, weil die Konstitutionsbehandlung gibt ein Mittel, also ich gebe ein Mittel in der Konstitutionsbehandlung, 2 Minuten später kommt eine Erkältung, bis dahin lief der Gemüt super, die Eifersucht war besser, der Schlaf war besser, die Verdauung war besser, dann kommt eine akute Erkrankung scheinbar. Dann wird Gelsemium gegeben oder irgendwas und seither ist das Gemüt wieder schlechter. Und dann braucht 2, 3, 4 Mal die Erfahrung, bis man das verstanden hat. Bis man verstanden hat, aha, die akute Krankheit zu behandeln ist bei dem Kind Gift. Weil es auch gar keine ist. Im schlimmsten Fall war es nämlich sogar eine Arzneimittelwirkung, die kann auch nach 2, 3 Monaten auftreten, dass endlich die alte unterdrückte Erkältung wiederkommt und die sollte man dann auch nicht mit homöopathischen Arzneien behandeln. So, also Übelkeit und Erbrechen. Was machen wir da in Homöopathie? Wir schauen als erstes, ist es akut? Das heißt zum Beispiel alle Lebensmittelvergiftungen. Ne? Das wäre eindeutig eine akute Erkrankung. Die ist nicht chronisch konstitutionell, sondern ich habe Kindergeburtstagessen gehabt. Ne? Also Wassermelone, Eiscreme, Chips und Fleisch vom Grill oder so. So. Und habe jetzt Magen-Darm oder Buffet oder irgendeine Salmonellenvergiftung. Sowas, ne? Das ist eindeutig eine akute Magen-Darm-Erkrankung und muss akut behandelt werden. Da macht es keinen Sinn, konstitutionell zu sagen, oder ja, warten wir mal ab, wie das ist. Dann auch alle akuten Thematiken mit Magen-Darm, die zu tun haben, also zum Beispiel als Folge von Sonnenstich. Gut, ist jetzt streng genommen natürlich überhaupt keine Magen-Darm-Erkrankung, aber die kann ja auch mit Erbrechen oder Durchfall sein. Oder vom Baden gibt es das auch. Oder von gewissen Emotionen, also einen Riesenstreit gehabt und nächsten Tag bricht das aus, bei Kindern oft. Ne? Wenn das chronisch ist, auch da vorsichtig, haben wir auch schon oft gesehen, das Kind muss sich halt jetzt mal auskotzen, braucht auch nicht eine akute Behandlung, braucht vielleicht dann eher nochmal zu schauen, gibt es ein besseres Mittel, was auf den Auslöser passt. Aber das wären so klassische Sachen, wo man wirklich akut behandeln kann. Oder natürlich auch, wie wir das jetzt in Covid hatten mit den Pandemien, wenn man so ein, alle aus der Schule haben Magen-Darm-Grippe, also diesen endemisch-pandemisch, nein, ist ja keine Pandemie, diese in, Gott, wie heißt's? Ja, wurscht. Also wenn sich alle angesteckt haben, das ist dann auch schon nochmal was anderes. Dort darf man sehr gerne auch akut erstmal behandeln und dann später konstitutionell abschließen, so wie wir das bei vielen der Covid-Fälle sogar mussten, damit die keinen Long-Covid kriegen. Also auch dort sieht man, auch wenn es pandemisch vorkommt, ist oft die Behandlung von solchen Erkältungssachen bei Leuten, die eh schon erkältungsanfällig sind, streng genommen eigentlich auch keine akute Erkrankung gewesen, sondern oft eben eigentlich ein Wiederauftreten der alten Beschwerde halt mit einem anderen Virus. Und der braucht dann eben eine konstitutionelle Betreuung und keine akute aus der Hausapotheke. Wir achten also drauf, wenn wir aus der Hausapotheke verschreiben, ist das überhaupt eine akute Situation? Gab es einen Auslöser und wenn ja, welchen? Und dann schauen wir auf sogenannte Modalitäten. Die sind bei den Magen-Darm-Sachen sehr wichtig. Und die Gemütssymptome, die sind auch sehr wichtig. Wir haben einige Mittel, die sind sehr wütend, andere sind sehr ängstlich, andere sind enorm schlapp, andere sind sehr unruhig, andere sind wie aufgeregt und reden die ganze Zeit. Dann gibt es welche, die sind sehr anhänglich, dann gibt es welche, die wollen alleine sein. Und dann gibt es viele so Allgemeinsymptome, die man schauen kann. Vor allen Dingen wichtig ist der Durst und der Appetit. Also hat der Patient noch Durst oder Appetit? Und wenn ja, auf was? Gibt zum Beispiel Mittel, die haben dann Lust auf Komisches während der Magen-Darm-Grippe. Also überhaupt, dass sie schon Hunger haben, während man erbricht, ist ja schon seltsam. Aber dann haben sie zum Beispiel auch noch Lust auf komische Sachen. Ne? Ja, meine Tochter hat ein Lachsbrötchen verlangt. Aber das ist also ein Running Gag in der Praxis. War gut, da haben wir den Magen-Darm-Grippe behandelt, weil sie wirklich akut war. Und dann hatte das Kind Lust auf Lachsbrötchen. Und Mama hat gesagt, ja, Hauptsache, sie isst wieder was. Und hat ihr ein Lachsbrötchen geholt und hat einen massiven Rückfall gehabt. Ah, ist gar nicht lustig für das arme Kind. Aber das ist so ein typischer Fehler nachher von der Diät, ne, mit einer echten Magen-Darm-Grippe. Bei Stress kann man relativ schnell wieder essen, aber bei einer echten Magen-Darm-Grippe als Folge von Überessen, was das Kind hatte, und dann Lachsbrötchen hinterher in der Rekonvaleszenz, das ist nicht fein. Da wird ihr wahrscheinlich heute noch schlecht von Lachsbrötchen. Okay. Wo war ich abgebogen? Genau, Appetit und komische Sachen zu essen oder gar kein Appetit, warme oder kalte Getränke. Genau, und dann ganz eine wichtige Sache, die ihr unbedingt beobachten müsst, das ist so ein wirklich, also wenn ihr gar nichts macht daheim, bevor ihr ein Mittel gebt, nichts, keine Auslöser fragen, keine Gemütssymptome, einfach denken, ach komm, ich brauche ein Magen-Darm-Mittel, es ist 2 Uhr nachts, ist es mir jetzt scheißegal, irgendwas muss jetzt helfen, weil ich habe keine Lust, nochmal Erbrochenes aufzuwischen. Ich mache jetzt die Augen zu mit der Binde und mache so wie so ein Finger über der Hausapotheke und irgendeins wird schon passen. Dann fragt bitte nur eine Sache, mindestens eine Sache, geht es dem Kind besser nach dem Erbrechen oder nicht? Wenn es dem Kind besser nach dem Erbrechen geht, ist es fast immer in der Anfangszeit von einem Erbrechen auch gar nicht nötig, etwas zu geben. Ne? Also das Kind erbricht, es geht ihm besser danach, es spielt wieder, isst und trinkt. Ne? Nichts machen. Ne? Wenn es dem Kind massiv schlechter geht danach, also nicht nur gleichbleibend, es gibt auch gleichbleibend, eigentlich gibt es keine große Änderung, nur ist vorher übel, hinterher übel, so. Aber massive Verschlechterungen. Ein bisschen erbrochen und das Kind ist halb tot. Erbricht nochmal und es ist so in einer Art komatösem, deliranten Zustand. Ne? Mit, ich weiß nicht, was, flackernden Augen und so weiter. Oder wir hatten einen Fall nach einem halben Tag, war der schon kurz vor der Dehydratation. Ne? Solche Fälle. Das sind natürlich massive Notfälle. Die müssen akut behandelt werden und zwar sofort. So ein kleiner Hinweis ist immer, wie geht es dem Kind nach dem Erbrechen? Nein, es geht ihm kurz besser. Okay, alle Sorgen, Entspannung, man kann ein Ruhemittel suchen, man muss das nicht heute Nacht noch machen, man kann warten bis morgen zum Notverdienst, es braucht nicht jetzt sofort etwas. Ne? Oder nach dem Mittel sogar längere Verbesserung. Nach 3 Stunden fängt das Würgen wieder an. Keine Sorgen, es reicht in Ruhe. Warten, bis der Notfalldienst wieder besetzt ist. Ne? Dem Kind geht es etwa gleich, dann sollte man so einen halben Tag bis Tag höchstens warten, wenn sich der Fall nicht macht, weil nach 2, 3 Tagen setzen natürlich dann auch Beschwerden ein. Bei Erbrechen ist es so 1 bis 2 Tage. Länger darf man auf gar keinen Fall warten, vor allen Dingen nicht, wenn der Kind grundsätzlich schon geschwächt, dünn oder sehr klein ist oder man ist irgendwie sonst noch krank. Durchfall aber zum Beispiel, das darf auch eine Woche oder so gehen, wenn sonst nichts ist. Vor allen Dingen immer wichtig, dort auf die Allgemeinsymptome zu schauen. Also isst und trinkt das Kind noch, spielt es noch, kommuniziert es noch, ist es einigermaßen zufrieden den Umständen entsprechend und schläft gut. Da muss man sich wirklich keine Sorgen machen um den Durchfall. Genau, das sind so Sachen, die man aber alles wissen sollte. Also Auslöser, Gemüt, die sogenannten Modalitäten, was verbessert oder verschlechtert den Zustand. Zum Beispiel noch, ne, was man so sagen kann, besser draußen, besser drinnen, besser umherlaufen, besser ganz still liegen. Es gibt einige Mittel, die haben diese, müssen ganz still liegen bei einer Magen-Darm-Erkrankung. Also ein bisschen Bewegung und schon beginnt die Übelkeit wieder von neuem. Genau. Das haben wir, Modalitäten, Gemüt, Auslöser und diese allgemeinen Symptome eben von Appetit, Durst, Schwitzen, noch ein wichtiges Thema. Genau. Super, wir haben die halbe Stunde voll. Heute war ja ein buntes Programm. Ich hoffe, ich habe euch nicht zu hart rangenommen. Aber es ist wirklich gut gemeint. Ich meine, mein Interesse ist ja wirklich nur daran, dass wir einen schönen Ruf von Homöopathie haben, dass zufrieden sind, dass die Leute gesund sind, dass sie geheilt werden. Und auch wenn ich verstehe, dass diese Akutsymptome heutzutage so leicht weggenommen werden können, na, wir geben ein Fieberzäpfchen und schon schläft das Kind wieder, wir geben ein Schmerzmittel und das Kind schläft wieder, wir geben ein bisschen Aconitum, das Fieber geht runter. Es gibt dann Spagyrik-Spray und Similasan-Hustenkügel und es gibt so viel Zeug, was man machen kann, dass man oft denkt, wenn man sein Kind einen halben Tag fiebern lässt, dass man wären, also das ist kurz vor der Misshandlung, ne? Weil man könnte ja dem Kind all die Symptome wegnehmen. Aber dafür braucht es eben dieses tiefe Verständnis und natürlich auch ein bisschen Vertrauen in das, was 250 Jahre die Leute wiederholt festgestellt haben, dass echte Heilung nicht in dem entsteht, dass wir Symptome wegnehmen, sondern es echte Heilung ist nachher das, dass auch keine neuen mehr kommen. Das kriegen wir natürlich auch mit Homöopathie nicht bei jedem Fall, ist ja ganz klar. Und irgendwann sterben die Leute auch, aber das auch mit Homöopathie. Aber das Ziel ist immer, dass wir die Symptome nicht einfach wegnehmen, vor allen Dingen nicht ohne verstanden zu haben, warum der Körper das da überhaupt macht, weil der Körper produziert ja keine Symptome, um uns zu ärgern oder weil ihm gerade langweilig ist oder so, sondern der Körper ist in irgendeiner Notsituation und das ist besonders bei Fieber mir immer wieder unklar, wie man das, also wie man das so bereitwillig wegmacht. Ne? Ich stelle mir mal vor, Fieber ist so der erste, die erste Hürde, die der Erreger nehmen muss. Ne? Also der Körper heizt auf, das macht er ja nicht zum Spaß. Ne? Der macht das, weil er sich verteidigen will, in Anführungsstrichen, auch wenn ich diese Kriegsmetapher nicht so gern habe, aber sagen wir es mal, bleiben wir beim Immunsystem, der sich verteidigt gegen Eindringlinge. So. Und nehmen wir an, es sind so tatsächlich sogar Bakterien. Ist ja selten der Fall, meistens sind es ja Viren, aber nehmen wir an, es sind tatsächlich Bakterien und der Körper heizt jetzt hoch. Ne? Die Bakterien sind irgendwie reingekommen, zum Beispiel über eine Wunde oder so. Und der Körper versucht jetzt über die Hitze die Bakterien abzutöten. Grundsätzlich erstmal super. Wie können wir dann als Eltern hingehen und sagen, nein, das machen wir nicht. Die Bakterien dürfen sich in Ruhe ausbreiten hier im Körper, bitte das Fieber senken, weil ein Entzündungshemmer ist ja nicht gegen die Bakterien. Na, der Entzündungshemmer senkt eigentlich das Immunsystem des Kindes auf eine gewisse Art und Weise. Es gibt sicher Fälle, wo das nötig ist, habe ich auch schon ein paar Mal wahrscheinlich gesagt, aber wie die Eltern wirklich oder auch die Leute selber bereitwillig hingehen und sagen, ach komm, ich stelle mir das immer vor, wir hätten so eine Grenzwehr, ne, an der Schweiz, keine Ahnung, die Grenzpolizei, so, oder die erste Welle dort von Polizisten oder Armee oder so, die steht da an der Grenze und dann kommt der Feind, im Moment ist ja, keine Ahnung, der böse Russe oder wer auch immer, ne, der kommt dann und wir haben so eine Grenzpolizei und man wohnt jetzt in der Nähe von der Grenze, so. Und dann wird da, weil dort ein Kampf stattfindet, wird dort geschossen. Also die Grenzpolizei schießt und die Russen schießen zurück und so. Und jetzt sitzen wir da und denken, oh, ist mir eigentlich alles zu laut. So, was mache ich jetzt in der Krankheit? Ich gehe jetzt hin und erschieße alle Grenzpolizisten und denke, ah, oh, jetzt ist endlich Ruhe. Ah, endlich schläft der Kind wieder. Mama, mir ist das doll. Super. Ne? Aber ich meine, was passiert jetzt mit den Russen? Bleiben die draußen? Sorry mit den Russen. Vielleicht ein dummes Beispiel, aber. Und das ist mir unklar. Weil die Leute kommen dann, ja, ich habe jetzt 3 Tage Algi vorgegeben, jetzt ist aber eine Eiterung gekommen, und jetzt brauchen wir doch Antibiotika. Wo ich denke, ja, na logisch. Also wir haben jetzt 3 Tage das Immunsystem runtergeprügelt und jetzt braucht es halt Antibiotika. Meist der logischste von der Welt, oder? Und das ist wirklich etwas, was wie verdreht ist, oder? Die Leute haben das Gefühl, wenn sie beim Kind das Fieber senken, dass sie dem Kind einen Gefallen tun, dabei ist es genau umgekehrt. Es ist genau umgekehrt. Und das ist nachher mit Aconitum, Belladonna und all den fiebersenkenden Mitteln, die nicht richtig gut passen, im Prinzip dasselbe. Wir tun gerade beim Thema Fieber den Kindern überhaupt keinen Gefallen, indem wenn wir das Fieber senken, auch langfristig nicht. Gut. Heute ist irgendwie der Mecker-Podcast, gell? Ich glaube, ich habe in letzter Zeit zu viel Serdar Somuncu gehört. Vielleicht muss ich mal friedlichere Comedians wieder anhören. Aber ich mag seine blaue Stunde so gern. Er hat ja auch ein ein paar tolle Podcasts, aber er neigt immer, wer den kennt, den Cerda Sumuncu, weiß, er ist ein bisschen aggressiv. Vielleicht bin ich so ein bisschen in dem Flow von dem. Nächstes Mal muss ich mich vorher frei machen davon, dann komme ich nicht in so einen belehrenden Teil. Aber ist auch gut. Der Podcast ist ja auch sehr ein authentisches Stück von mir und ich habe halt auch diese Anteile. Das ist etwas, was ich immer wieder spannend finde, ne? Wenn Feedbacks kommen, gibt es auch manchmal ja persönliche Feedbacks zu mir, ne? Und da denke ich wieder, ja, das Individualitätsgesetz ist halt auch wichtig zu beachten, ne? Ich bin halt ja keine Maschine, ne? Sonst wäre das hier so ein Siri-Podcast, ne? Einfach Informationen runterbeten, sondern es ist halt ein Mensch. Und der Podcast ist ein echtes Herzprojekt, voller Leidenschaft. Und ich denke, vielleicht hat man heute, der eine oder andere hat Gemecker gehört oder der andere hat auch vielleicht auch ein bisschen Belehrung gehört. Aber im Prinzip, die, die mich wirklich kennen, wissen, ist es einfach nur zum höchsten Wohl von uns allen. Und das, was ich tatsächlich reingepackt habe in die Folge, ist Leidenschaft. Das Brennen für die Homöopathie, das hat mich auch nach 10 Jahren nicht verlassen. Einfach auch bestätigt durch die vielen Menschen, denen ich in den letzten 10 Jahren schon helfen durfte. Das ist ein wahres Geschenk. Ja. Und Hahnemann war ja auch ein Oller Meckerkorb. Ein grandioser Geist. Aber was der eins geschimpft hat, allein schon in seinen Büchern, in Fußnoten. Genau, vielleicht ist es auch so ein bisschen heute, ist ja, wo ich das aufnehme, ist Hahnemann Geburtstag, 10.04. Und ja, vielleicht bin ich auch so ein bisschen in der Energie von Hahnemann. Gar nicht vom Sumunchu. Okay, ich wünsche euch ganz einen tollen Tag. Ich freue mich, den einen oder anderen am 28.04. zu sehen, wenn ich euch dann nochmal den Vortrag halte. Nein, nein, da bringe ich euch Arzneimittel bei, dass ihr dann 8:00 auch wirklich wisst, was geben für die Notfälle. Gerade bei Magen-Darm-Sachen ist man extrem froh. Also ich habe es einmal erlebt, das werde ich auch an dem Vortrag dann nochmal erzählen, mein Erlebnis mit Veratrum Album, mein persönliches. Und da war ich also heidenfroh, dass ich das Mittel in der Linie hatte, weil ich glaube, also da wäre ich sonst in Anführungsstrichen nicht wieder heimgekommen. Okay. Einen ganz, ganz schönen Tag, Abend oder wann auch immer du das hörst. Ich wünsche dir alles Gute. Und als letztes sei noch erwähnt, einen ganz lieben Dank an die Omida, die all meine leidenschaftlichen Podcasts bedingungslos unterstützt und sponsort. Dafür bin ich mega dankbar und wünsche euch allen eine wunderschöne Woche und bis bald. Tschüss.